Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Mein Name ist Katrin Sander und meine Kollegin Inka Schmeling und ich, wir möchten in dieser Folge gemeinsam mit euch auf eine Kopfreise gehen, und zwar nach Stuttgart.
Ja, hallo auch von mir. Katrin und ich, wir freuen uns sehr auf dieses imaginäre Wochenende in Stuttgart mit euch allen. Denn ja, genau darum geht's in dieser Podcast-Reihe. Wir möchten uns vorstellen, wir wären wirklich mit euch gemeinsam auf so einem Wochenendtrip unterwegs. Wir wollen uns einfach mal für eine gute halbe, dreiviertel Stunde woanders hinbeamen im Kopf.
Das ist dann jedes Mal ja wie so eine kleine Auszeit vom Alltag, macht uns total Spaß. Und für euch hoffentlich ist das eine schöne Inspiration für eine echte Reise dann auch irgendwann. Denn alle Orte, die wir jetzt hier gemeinsam mit euch in Stuttgart entdecken werden, die stellen wir dann in die Shownotes zu dieser Episode. Da habt ihr dann also so einen ganz kompakten Guide für ein Stuttgart-Wochenende in echt. Einfach auf eurem Smartphone, ganz unkompliziert bei der Hand. So, Inka, es geht los, ne? Es ist Freitagmittag hier an einem Ort, der deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hat, diskutiert wurde und auch noch heute diskutiert wird.
Ja, ganz besonders hier in Stuttgart, ne? Da ist er ja wirklich heftigst umstritten. Die Rede ist, ihr habt es vielleicht schon geahnt, von Stuttgart 21. Und tja, worum geht's dabei? Also vielleicht mal sehr verkürzt gesagt, geht's darum, den Kopfbahnhof hier in Stuttgart durch einen Tiefbahnhof zu ersetzen. Mittlerweile sind die Tunnelröhren gegraben und auch die ersten Schienen schon angeliefert. Also im Moment rechnet man mit einer Eröffnung vielleicht so für 2025 oder so. Aber das heißt auch, wir beginnen diese Folge mal mitten im allergrößten Baulärm.
Genau, aber den regeln wir jetzt ganz schnell mal wieder runter. Und trotz dieses Baulärms, das ist ja eigentlich jetzt nicht so ein schönes Ambiente, ist aber trotzdem ein guter Ort zum Starten dieser Bahnhof, denn hier kommen sehr, sehr viele Menschen an. Noch ist das Ganze ja ein Kopfbahnhof. Und zweitens lernt man Stuttgart hier ganz gut kennen. Denn um diese Baustelle herum, da gab es ja sehr viel Protest und den muss man auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Dieses Projekt Stuttgart 21, das wird die Stadt verändern, das ist klar. Mit dem neuen Bahnhof gewinnt Stuttgart ziemlich viel Fläche hier im Zentrum. Ein ganzer Stadtteil soll hier neu entstehen, das Rosensteinquartier. Aber das wirft natürlich auch Fragen auf. Also ja, was macht diese Stadt eigentlich aus und wie soll sie in Zukunft aussehen?
Ja, wir könnten problemlos eine ganze Folge machen, ne? Nur zu Stuttgart 21. Locker eine Dreiviertelstunde allein nur damit füllen. Aber wir empfehlen euch einfach mal, euch vielleicht selber ein bisschen mit den Hintergründen dieses Projektes auseinanderzusetzen. Und sehr gut kann man das zum Beispiel tun hier direkt an der Baustelle. Da ist so ein Infoturm.
Da könnt ihr hochsteigen auf diesen Turm und dann habt ihr auch einen Überblick über diese Baustelle von Stuttgart 21. Seht überhaupt mal die Dimensionen dieses Projekts. Außerdem kann man sich hier virtuell schon mal das zukünftige Quartier hier anschauen und man merkt dann, oh ja, das wird Stuttgart schon nachhaltig ein neues Gesicht geben.
Man merkt ja gleichzeitig auch, vor welchen Herausforderungen die Stadt hier steht, ne? Also Stuttgart hat ja so eine ganz spezielle Topografie, liegt in einem Kessel ringsum, naja, ich sag jetzt mal nicht Berge, aber auf jeden Fall Erhöhungen. Und das führt dazu, dass diese Stadt, anders als andere Städte, nicht mal so eben in die Breite wachsen kann, sondern ja, sich irgendwie was anderes ausdenken muss, nach neuen Lösungen suchen muss.
Wir beide, Inka, wir laufen jetzt mal vom Bahnhof Richtung Norden. Das ist nämlich nicht nur der Weg zu unserem Hotel, sondern das bringt uns gleich noch mitten rein in ein anderes Stadtentwicklungsprojekt hier in Stuttgart. Und zwar in eins, das schon mehr oder weniger abgeschlossen ist, und zwar das Europaviertel.
Ja, das ist ja so ein bisschen Stuttgart 21 in klein und auch mit Happy End, kann man vielleicht so sagen. Hier wurde auch ein Bahnhof ersetzt, diesmal der Güterbahnhof. Und auch hier ist ein neues Viertel entstanden, das Europaviertel eben.
Genau, und dieses Europaviertel, das wirkt echt noch sehr neu. Gibt ein ganz schickes Shoppingcenter hier.
Ja, und ein sehr schickes Designhotel auch, in das wir übrigens gleich einchecken werden. Das Jazz in the City. Da stellen wir jetzt aber nur mal ganz kurz unser virtuelles Gepäck ab. Und dann laufen wir beide jetzt mal völlig unbeschwert von Rollkoffern oder so. Was zur Ikone dieses neuen Quartiers, Stuttgarts Stadtbibliothek, direkt am Mailänder Platz.
Und Stadtbibliothek, das klingt jetzt irgendwie so schlicht, so profan für diesen wirklich spektakulären Bau, den sich die Stadt da geleistet hat. Das ist ein ganz cooler, großer Kubus, hat so was ganz Grafisches in der Struktur. Und dieser wirklich beeindruckende Würfel. Der ist innen ganz hell und licht gestaltet, also alles weiß. Das hat fast was, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so was Gleißendes, so als würde der Bau aus sich selbst heraus leuchten.
Man könnte fast den Superlativ wagen, dass das Deutschlands coolste Stadtbibliothek hier ist. Und tatsächlich hat die so ein ganz, ganz spezielles Konzept hier entwickelt, das vor allem darauf beruht, dass, ja, dass den Menschen der Zugang zu Büchern möglichst leicht gemacht wird. Hier im Erdgeschoss, da ist zum Beispiel eine Open-End-Area, das heißt, dass man wirklich rund um die Uhr Bücher ausleihen und zurückbringen kann. Oben ist dann noch ein Café, da kann man lesen und dabei einen Kaffee trinken. Dann gibt es noch eine Dachterrasse, auch da kann jeder immer hin.
Da steckt eine ganz tolle Idee hinter diesem Ganzen. Also es geht darum, wirklich keine Barrieren, keine Hürden aufzubauen. Jeder soll diesen Ort besuchen dürfen, besuchen können, ganz egal, ob er gerne liest oder auch nicht. Jeder soll sich hier reintrauen, rein wollen auch, weil der Ort so cool und so schön ist und natürlich auch Lust auf Bücher bekommen.
Ja, also so ein bisschen Stadt der Zukunft, die wir gerade hier gesehen haben. Ein Stück, ja, brandneues Stuttgart. Und wenn wir jetzt hier so fertig sind und wieder rauskommen aus der Stadtbibliothek, was hältst denn du jetzt von einer kleinen Runde Shopping, Katrin?
Finde ich gut. Überrascht mich aber, Inka, dass du so schnell schon am ersten Tag hier shoppen gehen willst. Kenne ich gar nicht von dir.
Ja, ist eine Art Mogelpackung. Ist eher ein bisschen verkapptes Sightseeing. Wir laufen nämlich einfach einmal kurz zum Hauptbahnhof und dann die Königstraße entlang. Das ist, ja, man kann fast so sagen, die unangefochtene Haupteinkaufsstraße von Stuttgart. Hier sind alle großen Ketten zu finden. Brauchen wir eigentlich in Wahrheit alles nicht. Wir beide laufen einfach weiter, ungefähr einen halben Kilometer vom Bahnhof aus und dann sind wir am Schlossplatz.
Wir haben ja vorhin gesagt, Stuttgart, die Stadt im Kessel, hat ein Platzproblem. Stimmt auch, aber hier, da gönnt sich Stuttgart jetzt mal den wirklich ganz großen Auftritt. Dieser Platz ist groß, richtig groß. Und gleich daran, da schließt sich der Schlossgarten an. Das ist so ein ganz geometrisch im Barockstil angelegter Park. In der Mitte steht die Siegessäule und da thront dann ganz oben die römische Göttin Concordia, Symbol für die Eintracht der Bürger.
Ja, ein schönes Symbol und tatsächlich auch heute noch sehr passend, denn dahinter, da steht das neue Schloss und in dem ist heute die baden-württembergische Landesregierung. Das Schloss selbst, es wurde ja so ab Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut. Es hat stolze Vorbilder, da wurde echt nicht gekleckert, sondern geklotzt. Man wollte hier eigentlich ein Prachtschloss wie Versailles bauen.
Ja, so den steingewordenen Machtanspruch demonstrieren, ne? Dieses Schloss, das öffnet sich heute immer mehr, auch normalen Menschen, Besuchern. Man kann hier Führungen machen. Davon soll es in Zukunft noch viel mehr geben.
Ja, aber wir beide, wir waren ja eigentlich gerade auf Shopping-Exkursion und machen so eine Führung jetzt mal nicht mit, sondern wir laufen weiter weg vom Schlossplatz und in eine Parallelstraße von der bekannten Königstraße, die, glaube ich, so ein bisschen mehr unser Ding noch ist, nämlich in die Kalverstraße. Die hat sich ja einen Namen gemacht als Adresse für so die kleineren, inhabergeführten Läden.
Genau, das ist ja immer so ein bisschen unser Ding, ne? In den Städten, in denen wir auf diesen Kopfreisen unterwegs sind. Wir suchen ja gerne so die Meilen, wo es diese besonderen, individuelleren Geschäfte gibt, inhabergeführt. Und hier gibt es eben nicht nur die hübschen, interessanten Läden, sondern es gibt auch noch sehr, sehr schöne Häuser, Barockfassaden, Jugendstilelemente. Also wirklich eine charmante Meile, wobei man sagen muss, auch hier wären die Häuser in den 70ern fast abgerissen worden.
Ja, aber da haben zum Glück damals dann die Stuttgarter protestiert und deswegen, ja, findet man hier heute eben, ach, kleine Modeboutiquen, aber auch Bars oder Cafés und es gibt auch ein paar große Marken, die zum Teil ganz, ganz explizit hier ihre Flagship-Stores gemacht haben. Zum Beispiel Leica, die haben hier eine ganz nette Kombination aus Laden und Fotogalerie. Aber auch seit kurzem der Sekthersteller Kessler. Die haben hier eine brandneue Sektbar, aber zu der kommen wir später nochmal.
Und an der Kalverstraße ist noch lange nicht Schluss. Ne? Es gibt hier noch ein ganz weiteres nettes Shoppingrevier. Und zwar ist das die Tübinger Straße. Auch da wieder sehr viele nette Geschäfte, kreative Ideen. Ich mag zum Beispiel die Galerie Kernweine total gerne. Da gibt es junge Fotokunst, aber auch eine gute Auswahl an Magazinen, leckeren Kaffee. Manchmal machen die hier auch Veranstaltungen, also Workshops oder Vorträge. Das ist wirklich spannend. Hat auch sowas sehr Hippes, Weltstädtisches, finde ich.
Ja, ihr merkt es schon, für die 2,5 Kilometer vom Hauptbahnhof, die Kalver und die Tübinger Straße entlang, braucht man erschreckend lange. Aber irgendwann haben auch wir es bis zum Marienplatz geschafft. Und hier machen wir jetzt mal eine Pause, denn ja, das ist so einer der Plätze, wo man sich am besten mal in Ruhe ein bisschen hinsetzt, sich umsieht und dabei dann so nebenbei irgendwie nochmal so ein bisschen die Stadt besser kapiert.
Mit dem Hinsetzen muss man ein bisschen gucken, wo man noch einen Platz findet tatsächlich. Hier vorm Café Kaiserbau, da sind die Stühle alle besetzt, aber das macht nichts. Wir holen uns einfach hier mal ein Eis auf die Hand. Das ist ja Sonne an diesem Herbstfreitag. Und es gibt Karamell Fleur de Sel. Das ist doch dein Ding, Inka, oder?
Total, das nehme ich sofort. Hammer.
Wusste ich.
Ja, dieses süß-salzige finde ich perfekt. Na komm, dann setzen wir uns doch mal hier mit unserem Eis auf die Treppenstufen, beobachten das Gewusel auf dem Platz und ja, man bekommt irgendwie fast das Gefühl, wirklich leer ist der eigentlich nie, oder?
Ja, hast recht, der ist schon wirklich sehr beliebt, manchmal fast ein bisschen zu angesagt, da wird dann auch mal geschimpft über diese Hipster-Hochburg hier. Aber man muss sagen, es ist schon toll, dass das so aufgegangen ist, denn vor 20 Jahren noch, da war dieser Platz hier ganz schön runter, das war ein Treffpunkt für Junkies, niemand fand den wirklich schön und dann hat Stuttgart beschlossen, wir bauen den einmal komplett um.
Ja, wobei auch da am Anfang die Leute das gar nicht so schön fanden, ne? Sondern fast so ein bisschen entsetzt waren darüber, dass man hier viele Bäume abgerissen hat, dass man das Ganze, ja, manche haben auch wirklich geschimpft, so einer Betonwüste umgebaut haben, aber irgendwie hat es funktioniert.
Ja, der Marienplatz ist tagsüber und auch abends echt ein Place to be, hier im Süden vom Zentrum. Diese Ecke hier, die heißt Lehenviertel und ist auch ein ganz schönes, wirklich hübsches Quartier hier in Stuttgart. Viele Gründerzeithäuser, Jugendstilfassaden, aber auch ab und zu mal so kleine Werkstätten mit Hinterhof.
Ja, und auch wieder sehr viele nette Läden, Katrin. Also wir kommen aus dem Shoppen heute nicht mehr raus. Und gleich hier am Platz, am Anfang der Hauptstädter Straße, da ist sogar noch ein richtiger Plattenladen, Razza Records. Das ist eigentlich doch tatsächlich auch immer so ein untrügliches Zeichen, dass wir hier eine Hipster-Hochburg gefunden haben, oder?
Ja, das sind halt die Vinyl-Liebhaber, ne? Ja, aber das ist eigentlich nicht nur so ein Hipster-Ding, denn hier am Marienplatz, da sind viele Musiker unterwegs und das liegt daran, das weiß man gar nicht so oder man sieht es gar nicht so, dass sich unter dem Platz ein riesiger Weltkriegsbunker verbirgt. Die Wände von diesem Bunker, die sind so massiv, dass man wusste, man kann die nicht abreißen. Man hat damals sogar die U-Bahn drumherum geleitet. Und in diesem Bunker, da wird heute Musik gemacht. Also da sind Proberäume für Bands, da ist richtig Sound.
Ja, aber hier oben hören wir nichts, wo wir gerade stehen. Was man allerdings im Gegensatz zum Bunker weder übersehen noch überhören kann, das ist die Zacke. Die Zacke ist Stuttgarts Zahnradbahn. Die hat ihre Endhaltestelle hier unten im Kessel am Marienplatz. Und von hier aus geht es dann so ja, 200 Meter hoch in den Stadtteil Degerloch.
Wir beide steigen da jetzt natürlich ein und fahren dann mal aus dem Kessel in die Höhe. Eine Steigung von fast 18% muss die Zacke da meistern. Das ist gar nicht wenig.
Das ist eigentlich fast mehr Fahrstuhl als Straßenbahn, oder?
Ja, aber ein Fahrstuhl mit sehr, sehr schönem Blick auf Stuttgart.
Panorama-Fahrstuhl.
Ja, und zum Teil kannst du da sogar in die ein oder andere Villa reingucken oder in die Gärten. Wir fahren jetzt aber gar nicht ganz hoch, sondern steigen mal so auf der Hälfte aus bei der Haltestelle Heigst. Gleich auf der anderen Seite der Straße, da liegt nämlich der Santiago de Chile Platz und das ist einer der schönsten Aussichtspunkte, die Stuttgart zu bieten hat.
Ja, wobei man wiederum auch sagen muss, Stuttgart hat viele schöne Aussichtspunkte zu bieten, denn das ist ja nun mal echt ein Riesenvorteil dieser Topografie hier, ne? Man ist eigentlich immer ziemlich schnell an irgendeinem Punkt, von dem aus man dann eine gute Sicht über den Kessel hat.
Naja, das hat Vor- und Nachteile. Also die schönen Aussichtspunkte, klar, das ist toll, aber eben auch der Platzmangel und im Sommer auch schon mal dicke Luft, ne, wenn sich hier im Kessel die Hitze sammelt.
Und die Autoabgase.
Das ist auch eine Herausforderung für die Stadt. Aber die Vorteile, würde ich sagen, die überwiegen, denn sie bringen der Stadt eine wirkliche Besonderheit und das sind die Steffele. Man muss sich das so vorstellen. Also die Stadtteile hier in Stuttgart, die haben zueinander echt eine beträchtliche Höhendifferenz. Also da liegen manchmal bis zu 350 Metern zwischen zwei Vierteln. Und man kann ja jetzt nicht überall so eine tolle Zahnradbahn bauen. Deswegen hat man das mit Treppen gelöst. Und diese Treppenwege, die nennen die Stuttgarter Steffele. Wie viel es genau davon gibt in der Stadt, das weiß, glaube ich, keiner so ganz genau. Aber es ist irgendwas zwischen 500 und 600.
Es ist ein einziges Auf und Ab hier. Treppensteigen ist sehr en vogue. Also wahrscheinlich haben die alle hier sehr stramme Waden. Aber was meinst du, zählt das jetzt zu den Vor- oder zu den Nachteilen der Stuttgarter Topografie? Und wahrscheinlich hat man da unterwegs auch immer wieder tolle Aussichten.
Und wenn man diese Aussicht dann vor sich hat, dann sieht man einen Bau, den müssen wir jetzt mal kurz noch ansprechen. Das ist der Stuttgarter Fernsehturm. 217 Meter hoch, der sticht wirklich hervor aus der Silhouette der Stadt. Und neuer Superlativ, er war der erste seiner Art auf der ganzen Welt.
Ja, der wurde Mitte der 50er gebaut und so ganz neu war die Idee damals nicht, ne? Also man hat natürlich auch vorher schon Antennen für Radio und für Fernsehen irgendwo angebracht, aber meistens eher auf so pragmatischen Konstruktionen.
Exakt. Und hier hat man eben mal was ganz Neues versucht, nämlich man hat ausprobiert, diesen Turm auch touristisch zu nutzen. Also mit Ausflugsrestaurant, mit Aussichtspunkt.
Ja, und so wurde Stuttgarts Fernsehturm zum Prototypen für Fernsehtürme auf der ganzen Welt. Übrigens auch in Wuhan in China, das kennen wir mittlerweile ja alle sehr gut.
Also der Fernsehturm kommt aus Stuttgart, das Vorbild, okay. Aber weißt du, diese Sache mit den Prototypen und den Innovationen, die ist schon was sehr Stuttgart-spezifisches. Dieses Motiv, das begegnet einem öfter hier. Stuttgart hat ja diesen Ruf als Stadt der Tüftler und Ingenieure, vor allem natürlich, wenn es ums Thema Auto geht. Aber das Thema, das heben wir uns für morgen auf, denn heute Abend haben wir nochmal ein ganz anderes Programm. Dabei geht es auch um Spitzenleistungen, aber ganz ohne Motoren, dafür mit Musik. Wir beide, Inka, wir gehen heute ins Ballett und zwar nicht in irgendeins, sondern Stuttgarts Ballett. Das gilt als das Beste in Deutschland.
Wow, noch ein Superlativ, nicht schlecht. Dann werfen wir uns doch dafür mal im Kopf jetzt hier in Abendgarderobe, machen uns auf den Weg ins Staatstheater, denn da ist die weltberühmte Stuttgarter Kompanie ja zu Hause. Und ja, für die Tänzerinnen und Tänzer war die Pandemie hier schon auch eine unglaublich harte Zeit, oder?
Auf jeden Fall, so eine Tänzerkarriere, Tänzerinnenkarriere, die ist wahnsinnig kurz. Das sind ganz intensive Jahre und dann muss man sich vorstellen, da ging auf einmal gar nichts mehr. Aber jetzt wird hier wieder getanzt, gesprungen in diesem wirklich sehr großen Theater, in dem auch die Oper und das Schauspiel zu Hause sind.
Ja, gilt offiziell als das größte Dreispartenhaus der Welt.
Wir geizen heute nicht mit Superlativen, ne? Das war jetzt schon der dritte oder vierte, glaube ich.
Da kommen noch ein paar. Wart mal ab, denn Stuttgart hat da echt so einiges zu bieten. Und zurück zum Ballett, der Weltruhm der Ballettkompanie, der geht ja besonders auf einen ganz legendären Tänzer und Choreografen zurück, nämlich auf John Cranko.
Und das war ein wirklich spannender Typ. Cranko stammte aus Südafrika, kam 1961 nach Stuttgart, da war er so Anfang, Mitte 30. Und da hat er dann so seine ganz eigene Schule aufgebaut, begonnen. Seine Tänzer, die nannte er meine eisernen Schmetterlinge. Und das, ja, das lässt schon ahnen, auf was es ihm ankam, finde ich.
Ja, einerseits eiserne Disziplin, ne? So ganz konzentriertes Training und so. Aber eben gleichzeitig auch dieses Gefühl, diese Anmut, die zarten Bewegungen.
Und genau dieser Mix, das war der Stoff, aus dem das Stuttgarter Ballettwunder entstanden ist. Genau so wurde Crankos Kompanie nämlich genannt, Stuttgarter Ballettwunder. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von der Weltpresse nach einem Auftritt in New Yorks Met. Und seitdem, muss man sagen, haben die hier das Niveau gehalten und Stuttgart ist Weltklasse in Sachen Ballett.
Ja, dann lassen wir beide uns doch heute Abend jetzt einfach mal verzaubern von diesen eisernen Schmetterlingen der, ach keine Ahnung, wie vielten Generation nach Cranko schon, denn der ist ja leider schon 1973 gestorben.
Ganz plötzlich war das auf einem Rückflug von einer sehr erfolgreichen USA-Tournee und seine Truppe, die war damals dann in Schockstarre, aber das Vermächtnis von Cranko, das lebt weiter. Er hat in Stuttgart eine Ballettschule eröffnet. Damals war das die erste staatliche Ballettschule in der Bundesrepublik.
Ja, und an der angenommen zu werden, ne, das ist echt für Tänzerinnen und Tänzer so eine Art Lottogewinn. Also die Tänzer des Balletts, die kommen zum Großteil von dieser Schule.
Und man merkt dieser Schule auch schon rein äußerlich an, dass sie echt was Besonderes ist. Sie hat nämlich vor kurzem so einen ganz schicken neuen Bau bekommen. Der zieht sich treppenartig, ganz steil am Hang empor.
Ja, das passt doch wieder ganz gut zu Stuttgart, oder? Also, dass diese Hanglage es einerseits irgendwie schwer macht, aber dass man ganz kreativ gelernt hat, damit umzugehen. Sehr schön. Ja, großes Bravo für das Ballett hier in Stuttgart. Und ein Tipp für euch, wenn ihr eine Ballettaufführung hier anschauen wollt, kümmert euch wirklich früh um Karten. Ne? Das ist Weltniveau hier.
Und auch wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Inka und ich jetzt nicht zu den absoluten Kennern der Ballettszene gehört, das macht nichts. Hier zuzuschauen, bei so einer Aufführung dabei zu sein, das hat echt was Ergreifendes, oder Inka?
Ja, total. Also alle Standing Ovations sind hier absolut verdient. Und ach, ich finde, besser können wir auch den Tag eigentlich gar nicht abschließen als mit Bewunderung für diese eisernen Schmetterlinge. Wir machen also ganz beeindruckt und ergriffen eine kurze Pause und hören uns schon in ein paar Sekunden wieder.
In dieser Pause möchten wir euch unsere Merian Scout-Ausgabe zu Stuttgart vorstellen. Die ist gerade vor ein paar Tagen erschienen und wir haben darin 200 Tipps für euch gesammelt. Wir zeigen euch die schönsten Steffele und die besten Bars, die uns ein echter Kenner empfiehlt, nämlich DJ Alexander Franke.
Aber auch das Stuttgarter Umland erkunden wir, zum Beispiel die Mittelalter-Bilderbuchstadt Esslingen oder das kreative Ludwigsburg. Aber natürlich auch tolle Kunstmuseen, Naturhighlights. Ihr findet die Merian-Scout-Ausgabe Stuttgart an gut sortierten Kiosken und natürlich immer auch auf merian-shop.de.
So, liebe Inga, es ist Samstagmorgen hier auf unserer Stuttgart-Kopfreise und den neuen Tag, den beginnen wir beide jetzt mal in einer Markthalle im Jugendstil mitten im Zentrum. Hier gibt's über 2 Stockwerke verteilt ganz, ganz viele Stände mit Obst, Gemüse, allen möglichen, auch internationalen Spezialitäten, vor allem hier unten im Erdgeschoss. Da können wir uns jetzt mal ganz entspannt ein super Frühstück zusammensuchen.
Also eine Art Do-it-yourself-Frühstück. Ja, super. Sehr gerne. Und ich hole mir sogar noch ein paar Maultaschen hier beim Traditionsmetzger. Und das ist mich ein super Mitbringsel für zu Hause. Meine Kinder lieben Maultaschen. Und das ist ja immer nett, irgendwie von so Orten, die man bereist, was Kulinarisches mit nach Hause zu bringen, was so ganz speziell ist vom Ort.
Ja, und da hast du hier eine wirklich große Auswahl. Wir stellen euch ein paar Tipps in die Shownotes.
Also wir beide sind auf jeden Fall jetzt bestens gestärkt und das ist auch gut so, denn uns zieht es jetzt ja, so gute 5 Kilometer raus aus dem Zentrum von Stuttgart Richtung Nordost an den Neckar ins Mercedes-Benz-Museum.
Ja, Stuttgart, die Autostadt. Das ist übrigens ein ganz netter Twist, finde ich, in der Stadtgeschichte, ne? Denn die beginnt ja damit, dass vor gut 1000 Jahren der Herzog von Schwaben hier in diesem Stuttgarter Kessel ein Pferdegestüt gegründet hat. Das hieß Stuttgart, also Hochdeutsch der Stutengarten.
Ja, guck mal, man legt in Stuttgart traditionell Wert auf möglichst viele PS. Ja, aber die Erfindung des Autos, die war für die Geschichte der Stadt tatsächlich mindestens genauso prägend wie damals die Gründung des Gestüts. Denn wie gesagt, Stuttgart gilt bis heute echt als die Autostadt schlechthin.
Und das fällt einem schon im Stadtbild auch auf, muss man sagen. Man sieht hier schon so einige Luxusschlitten auf der Straße.
Ja, du, kein Wunder, ne? Porsche hat hier sein produktionsstärkstes Werk.
Und Daimler ist der größte Arbeitgeber der Stadt. 75.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die Daimler-Zentrale, die liegt in Untertürkheim, das ist so ein bisschen nordöstlich vom Zentrum. Und da ist eben auch das Mercedes-Benz-Museum, das wir uns jetzt hier mal anschauen. Wir beide, wir sind ja jetzt eigentlich eher so die Radfahrerinnen und überhaupt nicht die passionierten Autofahrerinnen, aber das macht nichts. Denn dieses Museum hier, das ist wirklich überhaupt nicht nur was für Autofreaks. Hier lernt man ganz anschaulich und total gut gemacht, wie vor gut 150 Jahren in Stuttgart die Geschichte des Automobils angefangen hat.
Ja, und das war ja echt ein interessanter Zufall damals, ne? Dass ja ziemlich zeitgleich im 19. Jahrhundert 2 Männer das Automobil erfunden haben, kann man so sagen. Einmal Karl Benz und Gottlieb Daimler.
Daimler, der war eigentlich ein gelernter Büchsenmacher, also einer, der Schusswaffen herstellt und auch Waffen repariert. Und der lernte dann später den Waisenjungen Wilhelm Maybach kennen. Der Maybach wiederum, der hatte in seinem Waisenheim eine Ausbildung zum technischen Zeichner und Konstrukteur gemacht und wurde dann Daimlers Assistent. Und die beiden, die waren zusammen ein super Team, haben dann auch gemeinsam den Verbrennungsmotor erfunden, der ja dann die Grundlage für die ersten Automobile war.
Ja, und das haben sie unter strengster Geheimhaltung gemacht in Daimlers Gartenhaus in Cannstatt. Nicht mal der Gärtner selbst war eingeweiht, was die beiden da eigentlich Tag und Nacht so treiben in diesem Gartenhaus. Und irgendwann wurde der so ein bisschen nervös und hat schließlich sogar die Polizei geholt. Der dachte nämlich, dass die Herren Daimler und Maybach mit ihrem ganzen Gehämmer und so weiter und diesem ganzen Geheimniskrämerei Falschgeld herstellen würden. Ja, das Gartenhäuschen, das ist heute übrigens auch noch ein nettes kleines Museum.
Und es gibt in Stuttgart natürlich auch noch ein Porsche-Museum, also kein Mangel an Adressen für nicht nur Technikfans, sage ich mal. Aber das Mercedes-Museum, das sticht doch heraus. Schon allein architektonisch. Das wurde von einem niederländischen Star-Architekten gebaut. Ben van Berkel heißt der. Und noch ein anderer Name, Mercedes. So hieß übrigens die Tochter eines späteren Daimler-Händlers.
Ach, das ist lustig. Ich dachte immer, das wäre die Tochter von Daimler selbst.
Ja, das denken ganz viele. Aber nee, das stimmt nicht. Das war wirklich die Tochter eines Daimler-Händlers. Um die Jahrhundertwende, da fing dann Daimler an, ihren Namen als Pseudonym für die Autos zu nutzen. Und, kleine Anekdote am Rande, die echte Mercedes, die hat nie ein Auto besessen.
Na gut, aber das war ja Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie gelebt hat, ja auch noch echt nicht so selbstverständlich, ne? Vor allem für Frauen, die mussten selbst in den 50ern noch ihre Männer um Erlaubnis bitten, wenn sie einen Führerschein machen wollten.
Aber eine Frau zumindest, die ist schon ganz früh gefahren, denn Karl Benz hat seine Frau Bertha von Anfang an ans Steuer gelassen. 1888, da bekam er für seinen Wagen die erste Fahrerlaubnis der Welt. Und es war dann Bertha, die ein paar Tage später mit den beiden Söhnen die erste Fernfahrt mit einem Automobil gemacht hat. Die ging von Mannheim nach Pforzheim, das sind 104 Kilometer. Jetzt schätz mal, wie lange die gebraucht haben.
104 Kilometer, die werden ein bisschen langsamer gewesen sein. 3 Stunden?
Nein, 3 Stunden nicht. Stell dir vor, die brauchten 12 Stunden und 57 Minuten. Kannst du das schnell ausrechnen? Sonst sage ich dir, wie schnell sie gefahren sind.
Oh, sag mal, das muss auf jeden Fall unfassbar langsam gewesen sein.
Das sind keine 9 Stundenkilometer.
Oha, okay.
Ja, und unterwegs musste die Familie Benz dann noch an einer Apotheke anhalten und Kraftstoff besorgen. Denn Tankstellen gab es ja noch nicht.
Okay, also wir sehen hier im Museum definitiv die Evolution des Autos von ja, diesen ersten Modellen, die 9 Stundenkilometer gefahren sind und tatsächlich auch noch aussahen wie Kutschen, nicht nur so langsam waren, bis hin zu ja, super schnittigen Rennwagen oder auch den allerneuesten Elektromodellen. Also man sieht, was da für Innovation passiert ist in dem Bereich, wie stark das auch die Gesellschaft verändert hat. Ne? Also eigentlich unser aller Leben.
Und das ist eigentlich eine ganz gute Brücke, dieser Gedanke, zu unserem nächsten Stop hier auf dieser Stuttgart-Kopfreise. Innovation, Gesellschaft verändern, klar, das Automobil, ganz wichtiger Punkt. Aber in Stuttgart gibt es noch eine andere Ecke, wo das total deutlich wird. Die liegt am anderen Ende der Stadt, auf dem Killesberg. Und da beamen wir beide uns jetzt mal hin und schauen uns die berühmte Weißenhof-Siedlung an.
Na, das ist mal ein Sprung von den Autos zur Architektur. Aber du hast tatsächlich recht, die Weißenhof-Siedlung, die hat auch die Stadt verändert. Und genau das wollten ja auch die hier 1927 diese Siedlung entworfen haben, das waren die großen Namen ihrer Zeit. Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun, Walter Gropius, Le Corbusier.
Ja, das war echt so ein Who's Who der Architektenstars ihrer Zeit. Die waren damals ja auch nicht nur in Deutschland berühmt, ne, sondern die waren wirklich Weltklasse. Gropius hatte das Bauhaus gegründet. Mies van der Rohe wurde bald nach dem Bau der Weißenhof-Siedlung dann der letzte Direktor des Bauhaus. Und Le Corbusier ja sowieso, ne? Das war einer der Mitbegründer der Moderne.
Ja, und genau das ist tatsächlich auch die Weißenhof-Siedlung heute, ne? So eines der wichtigen Zeugnisse für die Moderne. Das sind 21 Häuser, die hier entstanden sind. Und ja, diese Häuser, die haben sowas von Idealtypen für das, was man damals unter gesundem und auch ästhetischem Wohnen verstanden hat.
Ja, und die waren auch noch wirklich günstig, diese Häuser. Ne? Wir reden hier nicht von Luxusvillen, sondern tatsächlich von so einem Idealtypus. So haben sich die großen Architekturstars vorgestellt, so sollten Menschen wohnen.
Ja, es hat eigentlich so ein bisschen deren Weltbild gezeigt. Ne?
Ja, und man war auch hier ruckzuck fertig. Ne? Diese ganze Siedlung, die hat man in 21 Wochen hier auf den Killesberg gestellt.
Aber das ist ja wild, das ist ja quasi im Schnitt ein Haus pro Woche.
Ja, aus heutiger Sicht kann man da echt nur sagen, Respekt.
Definitiv.
Man darf in die meisten dieser Häuser nicht rein, aber in eines darf man hinein. Man kann dort sich umschauen und das ist das Doppelhaus von Le Corbusier. Darin ist nämlich das Weißenhof-Museum untergebracht und das teilt sich so in zwei Hälften. Die rechte Seite, die ist originalgetreu wiederhergestellt worden, also so wie Le Corbusier sie ursprünglich entworfen hatte. Und links, da gibt es eine spannende Ausstellung über die Geschichte der Siedlung, die Bauherren, die Baumeister, die Entstehung.
Ja, und die ist mittlerweile ja auch UNESCO-Welterbe als, wie es so schön heißt, herausragender Beitrag zur modernen Bewegung. Wir haben uns kurz mit Innenarchitekt Lars-Erik Prokop unterhalten. Der hatte die Ehre, hier als Innenarchitekt das Milchlädle der Siedlung umzubauen. Und er sagt, die Stadt Stuttgart kann
wirklich stolz darauf sein, dass die Weißenhof-Siedlung hier angesiedelt ist. Das ist ein Teil der modernen Architektur, die ja weltweit Grundlage war und heute noch ist, dass es hier steht und dass wir das immer noch begutachten können und das nicht komplett zerstört worden ist. Also das ist deswegen auch Weltkulturerbe ist ja praktisch genau das Prädikat dafür. Das finde ich, das hat das Ganze nochmal ergänzt.
Der Besuch gerade hier in diesem Corbusier-Haus, der lohnt sich, weil man hier sehr schön sieht, wie der Architekt das, ja, wie so ein Gesamtkunstwerk angelegt hat. Also Architektur und Inneneinrichtung, die sind ganz perfekt aufeinander abgestimmt. Das verliert nie an Aktualität. Das sieht überhaupt nicht alt aus, sondern das hat wirklich Klasse. Aber wir beide, Inka, wir schlendern jetzt gemütlich durch die Stadt, bis zum Heusteigviertel. In echt wäre das jetzt so eine Stunde Fußweg.
Und ein ganz schönes Auf und Ab dabei, ne?
Ja, halt Stuttgart, ne? Aber dafür haben wir dann auch richtig Appetit, wenn wir Stuttgarts nächstes hippes Szeneviertel erreicht haben. Als das gilt nämlich auch das Heusteigviertel.
Ja, kein Wunder. Das Viertel, das liegt schön am Hang, hat viele Altbauten und was eine absolute Seltenheit ist für die Autostadt Stuttgart. Abends ist der Verkehr hier stark reguliert. Dann werden die Schranken zum Viertel geschlossen. Es gibt nur noch eine Zufahrt und ja, dann ist so eine Art Ruhe hier.
Ja, ne, zumindest was den Autoverkehr angeht, ist Ruhe. In den Bars in der Ecke hier geht es dann erst so richtig los. Und wir beide, wir peilen jetzt zum Essen mal die Weinstube Vetter an. Da gibt es nämlich all diese leckeren, typischen schwäbischen Klassiker. Also Maultaschen, Flädlesuppe, Spätzle. Aber die sind eben nicht so ganz klassisch, sondern immer noch mit einer eigenen, raffinierten Idee.
Ja, und danach gehen wir beide mal um die Ecke, noch auf den Absacker. Da ist nämlich die schöne 20er-Jahre-Bar Paul & George. Da kann man dann immer schönen Cocktail trinken und diese etwas plüschige Stimmung hier genießen. Und überhaupt finde ich, wir sollten noch mal so ein bisschen durch die Bars der Stadt ziehen, Katrin. Denn hier gibt es schon so einige echt tolle Adressen. Wir können ja mal den Radiomoderator und DJ Alexander Franke fragen, was er so für Ausgeht-Tipps für Stuttgart auf Lager hat.
Ja, Alexander, der lebt hier und er ist ein ganz großer Gin-Fan. Zu Hause hat er über 200 Sorten stehen und er hat zusammen mit einem Winzer sogar eben seinen eigenen Gin kreiert, den Gin Star Stuttgart Dry Gin. Alexander, sag mal, was würdest du uns denn so empfehlen für heute Abend? Wo gehen wir hin für einen guten Drink?
Ja, wenn es um Stuttgarter Bars geht, dann kommt man natürlich um das Jigger & Spoon gar nicht drum herum. Das ist so ziemlich die bekannteste Bar in Stuttgart, obwohl es eigentlich mal anders geplant war. Das Jigger & Spoon ist nämlich eine Speakeasy-Bar, also eine Bar, wo man von außen gar nicht weiß, ob da wirklich eine Bar oder irgendeine Gastronomie drin ist oder ob es ein normales Geschäftshaus ist. Das ist ganz bewusst so. Man klingelt dort dann an einer recht unscheinbaren Klingel, dann öffnet sich mit etwas Glück die Schiebetür und wenn man dann drinnen ist, dann geht man in den Fahrstuhl, fährt ins Untergeschoss und kommt dann in einer ganz anderen Welt an. Das ist also ein ehemaliger Tresor von einem alten Bankhaus. Drinnen dann schön altenglisch sieht das Ganze aus, könnte aber auch irgendwo in New York sein. Also auf jeden Fall sehr, sehr schönes Ambiente, manchmal sogar mit Pianospieler. Und egal ob mit oder ohne Live-Musik, auf jeden Fall immer mit sehr, sehr guten Drinks.
Oh, toller Tipp. Das Jigger & Spoon, das ist wirklich auch schon mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als beste Bar im deutschsprachigen Raum. Ja, und auch Alexander sagt ja auch.
Das ist schon so mein Favorite.
Gibt es denn sonst noch so ein paar Adressen, die du uns empfehlen kannst, Alexander?
Was auch eine sehr coole Bar ist, ist das Le Petit Coq. Das ist für all diejenigen, die es vielleicht auch ein bisschen kleiner mögen. Sehr coole Bar, sehr netter Wirt mit Ferro. War ursprünglich auch mal eine Speakeasy Bar. Mittlerweile hat man auch ein paar Werbeschilder angebracht und vor allem eine größere Terrasse direkt vor der Tür. Die ist ganz nett gemacht, besonders im Sommer, wenn es natürlich ein bisschen wärmer ist, wird die auch sehr, sehr gut angenommen. Klassiker in Stuttgart immer, auch direkt um die Ecke vom Le Petit Coq, die Schwarz-Weiß Bar, auch hier perfekte Drinks. Bisschen kleiner muss man früh da sein, dass man da einen Platz bekommt. Und der neueste Zuwachs, das ist die sogenannte Faux-Bar. Also V-O schreibt sich das Ganze in Stuttgart. Das Ganze, ja, relativ zentral gelegen und vor allem im Sommer. Ganz, ganz toll.
Ah, und warum? Was ist denn im Sommer hier so besonders nett?
Da wirkt das fast so ein bisschen wie so eine Bar mitten in Mykonos oder sonst irgendwo. Also das versprüht schon so ein bisschen Sommerfeeling. Ganz neu dazugekommen. Cooler Barkeeper aus Portugal. Marco heißt der. Macht ganz, ganz tolle Drinks. Haben immer eine ganz kleine Karte. Also gefällt mir auch ganz gut.
Wow, da haben wir jetzt auf jeden Fall ganz schön was vor heute Abend, Katrin. Doch mal nichts für los, oder?
Ja, wir lassen uns jetzt durch die Stuttgarter Bars treiben. Danke für die vielen guten Tipps, Alexander. Und wir bestellen auf jeden Fall auch deinen Gin. Den wollen wir ja probieren. Wir legen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mal eine kurze Pause ein. Und morgen geht's dann in das große Kunstmuseum in Stuttgart und danach raus aus der Stadt. Da schauen wir uns nämlich noch ein bisschen das schöne Umland an. In ein paar Sekunden hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt dran.
In dieser Pause möchten wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. City Trips in Deutschland. Neben Stuttgart werden darin noch viele andere coole Städte vorgestellt. Zum Beispiel Freiburg, Münster, Dresden, Lübeck,
Leipzig, Aachen. Also die Liste ist lang. Und ihr findet dort wirklich gute Tipps. Insider führen euch durch die Stadt. Ihr findet die Ausgabe am Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder online auf merian-shop.de.
Ja, da sind wir beide wieder. Es ist Sonntagmorgen auf unserer Kopfreise und unser erster Stopp heute, das ist ein Glaskubus am Schlossplatz Und den haben wir uns ganz bewusst fürs Ende unserer Stuttgart-Reise aufgehoben.
Genau, ein paar Knaller muss man sich ja immer fürs Finale lassen. Und ich freue mich tatsächlich ganz besonders auf diesen Besuch jetzt im Kunstmuseum. Das steht nämlich schon seit Jahren ganz oben auf meiner Reise-To-Do-Liste, also in echt.
Na, da kommt nichts wie rein. Und vielleicht gleich zum Anfang einmal kurz als Einordnung noch, was einen hier erwartet. Grundstock der Sammlung, die hier zu sehen ist, ist eine Schenkung von, stell dir vor, Casanova.
Ja, Casanova ja, aber nicht der Frauenheld, sondern ein Adliger aus Neapel, der nun mal den gleichen Namen hatte und der in den 1880ern hier in Stuttgart studiert hat. Und der hat dann seiner alten Unistadt seine Sammlung an schwäbischen Impressionisten vermacht.
Genau, das war die Basis für das heutige Kunstmuseum. Aber richtig bekannt ist das Haus dann vor allem geworden durch seine einmalige Sammlung an Werken von Otto Dix. Der hatte als junger Mann schon erste Experimente gemacht mit dem Expressionismus, mit dem Kubismus. Aber dann brach der Erste Weltkrieg aus und er ging an die Front, freiwillig.
Ja, freiwillig, aber ich glaube, er hat sich das anders vorgestellt. Ne? Also aus dem Schützengraben, da hat er Zeichnungen mitgebracht, die haben das ganze Grauen gezeigt, was er da erlebt hat. Es waren auch sehr futuristische Zeichnungen darunter und diese ganzen Erlebnisse, die haben ihn als Künstler extrem geprägt. Er wurde dann zu einem schonungslos realistischen Maler, ist dann später nach Berlin gegangen, hat in den 20ern und frühen 30ern dieses Berliner Großstadtleben gemalt, aber nicht von seiner schönen Seite.
Nee, ganz und gar nicht. Also man sieht auf seinen Bildern Arbeitslose mit fauligen Zähnen, ziemlich abgetakelte Prostituierte, Kriegsveteranen, denen die Gliedmaßen fehlen. Ja, er zeigt so ein bisschen die Verlierer, ne, dieser goldenen 20er Jahre. Ein bisschen wie Babylon, Berlin nur in echt.
Ganz berühmt ist ja sein Triptychon Großstadt. Das hat er ab 1927 gemalt und das hängt hier eben im Stuttgarter Kunstmuseum. Es ist auch nicht zu übersehen, das Werk. Das ist nämlich 2x4 Meter groß, also echt ausladend.
Ja, und es lohnt sich, das mal ganz in Ruhe anzuschauen. Das hat nämlich ein bisschen was von einem Wimmelbild. Je länger man draufschaut, umso mehr entdeckt man in den verschiedenen Ecken.
Ja, aber nichts für Kinder, ne? Also auf der Mitteltafel, da blickt man in einen Tanzclub. Der sieht so einerseits ganz typisch aus für diese Zeit, also grell geschminkte Frauen, eine Band, Saxophone im Vordergrund, der Jazz, der war ja da gerade sehr en vogue in der Zeit.
Ja, und auch hier hat er wieder dieses, was wir vorhin schon hatten, ne? Die Verlierer seiner Zeit untergebracht in dem Bild. Man sieht sie zum Beispiel hier am Rand. Da sitzt so ein Kriegsveteran, wirkt irgendwie so halb vergessen. Keiner von den Feiernden nimmt den so richtig wahr.
Und dann ist da noch diese Perspektive, ne? Bei aller Ausgelassenheit auf der Tanzfläche, da scheint dieses Parkett irgendwie wegzukippen für den Betrachter. Man hat so das Gefühl, ein paar Momente noch und dann stürzt diese ganze aufgetakelte Gesellschaft in den Abgrund. Also so wirkt das auf einen.
Ja, sehr prophetisch von Dix, ne, wie wir heute wissen.
Ja, in der Tat. Ne, dann kamen ja bald die Nazis an die Macht und Dix und seine Bilder gerieten in Vergessenheit. Es war dann aber der Leiter des Vorläufers von diesem Kunstmuseum hier, der dann Dix in den 50er Jahren wiederentdeckt hat. Und da hat er wirklich einen großen Coup gelandet, denn so kam das Haus jetzt zu dieser Sammlung.
Ja, stand völlig zu Recht auf deiner persönlichen Reise-To-Do-Liste, Katrin. Schön, dass wir hier waren. Und vielleicht noch ein kurzer Tipp am Rande. Mit der Stuttgart könnt ihr dieses und viele andere Einrichtungen hier kostenfrei besuchen. Den Link, wo ihr die Karte bekommt, den packen wir euch noch in die Shownotes.
Und damit verlassen wir beide jetzt die Stadt und fahren noch mal ein bisschen raus ins Grüne. Aber zum Abschied, da spielen wir noch mal kurz ein Lied an. Und zwar ist das sowas wie die inoffizielle Stadthymne von Stuttgart.
Es ist schön, dich zu sehen, Love, hab mich vermisst. Ich hab was vergessen, wie ich mag, wie du bist. Kenn ich schon, seitdem ich klein war, wir hingen immer zusammen. Damals waren 2 Wochen Ferien ohne dich und zu lang.
Ja, erste Liebe von Max Herre.
Jedes Mal, wenn meine Mama mich suchte, saß ich bei dir. Wir wurden älter und ich lernte dich noch besser kennen. Ich erinnere mich, wie wir am kleinen Schlossplatz rumgesessen sind.
Ja, Stuttgart hat der ja, Max Herre, ab den 90ern zu sowas wie der Hauptstadt des deutschen Hip-Hops gemacht. Damals noch mit diesem Künstlerkollektiv Kolchose. Und ist schon wirklich ein schönes Abschiedslied, oder?
Über dich lerne ich viele meiner besten Freunde kennen. Lachen über wie wir damals waren, wie wir uns heute sehen. Mit der Zeit ändert sich die Perspektive. Nur du bleibst meine erste Liebe.
Ja, total. Und auch gleichzeitig eine tolle Einstimmung, finde ich, auf den Rest des Tages. Denn ja, du hast ja gesagt, raus ins Grüne. Und das macht Stuttgart tatsächlich auch aus, finde ich. Dieses ja wirklich außergewöhnlich schöne Umland ringsum. Als erstes geht es für uns am Neckar entlang nach Esslingen. Und damit dann hinein in eine Boah, fast unwirkliche Mittelalterkulisse.
Das sieht echt aus wie gemalt hier, ne? Also oben in den Weinbergen thront so eine Art Burg. Die war jetzt nie wirklich eine Burg, sondern Teil der Stadtbefestigung. Aber das hat was total Imposantes, Majestätisches. Dazu dann enge Kopfsteinpflastergassen, uralte Fachwerkhäuser. Also hier am Esslinger Hafenmarkt, da steht die älteste Fachwerkhäuserzeile Deutschlands. Superlativ übrigens. Die Häuser, die wurden um 1330 erbaut.
Ja, Esslingen war ja damals so eine Art Boomtown des Mittelalters. Die Stadt, die lag an der wichtigen Handelsroute zwischen Venedig und Flandern. Hier wurden also gute Geschäfte gemacht. Und das Geld, das hat man dann offensichtlich gleich sofort wieder in schöne Wohnhäuser gesteckt. Aber, was ja damals auch eigentlich selbstverständlich war, in eine Kirche, in eine ja heute noch beeindruckende Hallenkirche.
Und dann kam ja noch das Rathaus dazu. Heute sagt man altes Rathaus. Früher war es natürlich neu. Und da hängt bis heute eine astronomische Uhr an der Fassade. Die hat so einen kleinen Verwirrungsfaktor. Denn wie damals üblich, zeigt auf dieser Uhr der große Zeiger die Stunde und der kleine die Minute. Kannst du dir vorstellen, wenn man heute da drauf guckt,
ist man ein bisschen irritiert, ne? Auf jeden Fall sieht man sofort, dass die Zeit hier in Esslingen irgendwie so ein bisschen anders geht. Und da ist es natürlich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass in Esslingen mit Kessler die älteste Sektkellerei Deutschlands zu finden ist. Die besuchen wir jetzt mal und an unserer Seite dabei ist Achim Silberhorn von Kessler Sekt. Herr Silberhorn, erzählen Sie uns doch bitte einmal, wie das kam, dass vor fast 200 Jahren hier in Esslingen diese Sektkellerei entstanden ist.
Also Kessler ist ja die älteste Sektkellerei Deutschlands, gegründet von Georg Christian von Kessler im Jahr 1826. Dieser Georg Christian Kessler ist 1787 in Heilbronn geboren. Die schwäbische Spießigkeit wurde dem Alper bald zu viel und hat dann die Seiten des Rheins gewechselt und ist nach Reims gegangen und hat sein Handwerk gelernt bei der Madame Clicquot. Bei Veuve Clicquot hätte das Unternehmen auch übernehmen sollen, wie viele andere Süddeutsche auch. Und dann aber ein bisschen Meinungsverschiedenheiten bekommen. Dann hat der Kessler gesagt, na, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und mache Sekt fürs Brüdertum. Der Kessler war ein sehr Pionier für die damaligen. Der hat zum Beispiel die erste Dampfheizung eingebaut hier. Die Telefonnummer war 13, der Daimler hatte 17.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als sei der Firmengründer, also Georg Christian von Kessler, sowas wie der Ingenieur unter den Weinbauern hier gewesen.
Der war ein echter Pionier.
In Esslingen, da bieten sie ja schon länger Sekt in the City an, schenken also hier in der Kellerei Sekt aus. Und jetzt sind sie seit wenigen Wochen auch in Stuttgart, betreiben da einen Laden in der Kalverstraße. Wir hatten das ja schon kurz erwähnt. Wie kam es denn dazu?
Kalverstraße ist so Deckel auf Topf. Also die Straße ist, viele Geschäfte gibt es noch, die Inhaber geführt sind, die ein sehr gutes Niveau haben. Und die haben sich dann wirklich alle sehr gefreut, wo die dann erfahren haben, der Kessler kommt in die Straße und das ergänzt sich ideal. Der Laden, also wir haben quasi das komplette Erdgeschoss des Hauses gemietet. Und da drin enthalten sind zwei Läden. Auf der linken Seite kauft man Flaschen, jetzt mit Merchandising-Artikel und auf der rechten Seite gibt es dieses klassische Glas.
Ja, vielen Dank, Herr Silberhorn. Jetzt wissen wir, wie Esslingen zu diesem Stück Champagner gekommen ist und sind auf noch einen Tüftler und Erfinder hier in der Gegend gestoßen. Ja, Inka, unsere Kopfreise, die ist jetzt irgendwie schon wieder fast zu Ende, ne? Aber ich finde, wir gönnen uns trotzdem noch mal eine letzte kleine Verlängerung und drehen noch eine Runde durch das Remstal. Das liegt nämlich gleich nördlich von Esslingen und erstreckt sich entlang der Rems, also von der Quelle des Flusses bis zu seiner Mündung in den Neckar. Und das sind so gute 70 Kilometer und wer Wald und Wein mag, der ist hier goldrichtig.
Ja, Wein könnten wir hier auf jeden Fall reichlich probieren. Also hier gibt es Riesling, aber auch zum Beispiel die Rotweinsorte Lemberger, kennt man zum Teil auch als Blaufränkisch. Wir stellen in unsere Shownotes mal den Link vielleicht zu einer Liste von Winzern hier im Remstal, denn eine Weintour hier ist echt toll, aber ja, jetzt so zum Ende dieser Tour gehen wir beide vielleicht eher noch ein bisschen wandern, oder? Was meinst du?
Du, sehr gerne. Wir können das aber auch ganz wunderbar kombinieren, wenn wir nämlich ein Stück auf dem Württemberger Weinwanderweg laufen, so zwischen Winnenden und Rotenberg. Da wandern wir dann nämlich gleich an Weingütern und Vinotheken vorbei und kommen aber auch zu einem wirklich tollen Aussichtspunkt.
Ja, mit einem vielversprechenden Namen, ne? Am Remstal-Kino über Beutelsbach, da wird diese Landschaft hier quasi zum Film erklärt. Man sitzt in gemütlichen Holzliegen und schaut einfach. Finde ich eine tolle letzte Einstellung, um jetzt mal in der Kinosprache zu bleiben.
Genau, eine ganz schöne Totale, wunderbarer Blick in die Ferne. Großes Kino, kann man sagen, ist das Stuttgarter Umland. Und damit verabschieden wir beide, Inka und ich, uns von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und von Stuttgart und dem bezaubernden Umland. In 14 Tagen sind wir wieder unterwegs, hier bei Reisen beginnt im Kopf. Dann geht's in eine andere Landeshauptstadt, nämlich die hessische. Wir nehmen euch mit nach Wiesbaden und wir können jetzt schon sagen, es wird Glamour geben, Genuss, Kunst und Hawaii-Hemden auf hessische Art. Also, wir freuen uns sehr darauf und hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin macht euch einen schönen, hoffentlich goldenen, gesunden, entspannten Herbst. Passt auf euch auf und alles Gute.